Die Passagen, die wir jetzt hören, stellen beide Figuren einander gegenüber.
Unser Blick fällt auf sie, die unbeweglich und konzentriert dasitzt. Weil wir das Geheimnis, das in ihr schwelt, nicht kennen, zügeln wir nicht unsere spöttischen Gedanken. Sie sieht aus wie ein riesiger Vogel, einer von denen, die tagelang auf einem Bein das Gleichgewicht halten. Wir wagen nicht, über dieses Bild zu lachen. Unsere Anwesenheit muss unauffällig, unsichtbar bleiben. Das seidige Dunkel, angefochten vom Lichtstreifen des Fensters, erlaubt uns nur, ihre Silhouette und ihr Profil klar zu erkennen. Ihr Schweigen gebietet uns, bei ihr zu bleiben, und wir wissen, dass es nicht der Moment ist, ihr irgendetwas abzuschlagen. Also bleiben wir genauso erstarrt und versunken. In der einkehrenden Stille scheinen sich ihr und unser Geist zu begegnen. Nichts erstaunt uns an dem, was wir an ihr entdecken werden. Wie denn auch? Wir weichen der Frage aus. Sie erinnert sich an die ersten Worte einer Erzählung, von der sie, als sie sie begann, nicht wusste, wie weit diese sie fortreißen würde. Lieber Unbekannter, willkommen in dieser Erzählung, an deren Ende du der einzige Überlebende sein wirst, hatte sie als erstes auf der Ecke eines Blattes vermerkt. Und dann gezögert. Der Einstieg war zu brutal. Der Gewalt der Taten, nicht die Gewalt der Worte folgen lassen, war ihr wieder eingefallen. Schließlich hatte sie sich für eine viel zu indirekte Warnung entschieden, die ihr nicht reichte. Auch heute noch hat sie sich nicht mit ihr abgefunden, aber die Idee akzeptiert, den Text sich selbst zu überlassen. Sie hat vor ein paar Tagen angefangen zu schreiben, an dem Abend, als sie sich aus einem ganz anderen Grund hier eingeschlossen hat. Urplötzlich drängelten sich die Worte durch ihren Arm vor und verlangten unverzüglich, in dem kleinen Heft, das vor ihr lag, Ruhe zu finden. Noch immer spürt sie in ihren Adern den Weg dieses brutalen und ätzenden Ansturms. Bevor sie ans Schreiben gegangen war, hatte sie ihren Bleistift stundenlang umklammert, wie den Knauf eines riesigen Schrankes, in dem so vieles, so lange in wildem Durcheinander aufgetürmt war, dass sie ihn nicht würde öffnen können, ohne dass alles zusammenstürzte und sie erschlug. Vor Müdigkeit hatte sie den Knauf schließlich losgelassen. Die überall im Zimmer verstreuten Blätter sind die Folge dieser Entladung. 2. Heute ebenso wie gestern und vorgestern kriechen Uitonze, Uera und Schema bei Einbruch der Nacht aus ihren Löchern, um gemeinsam und schweigend zu wachen. Vom Eingang der Höhle aus beobachtet sie Nico, der selbst wiederum unter der Aufsicht der Affen steht. Laut einer Regel, die niemand zu rechtfertigen sucht, müssen die Steinhaufen, unter denen die drei leben, für Häuser gehalten werden. Vor allem darf man nicht an die Hügel denken, die die frischen Gräber markieren. Man muss das Ganze als ein Dorf betrachten, dessen Name Iwaku in Nikos Geist und nirgends sonst besteht. 3. Nico hat gesehen, wie die drei anderen, die außer den Affen hier leben, angekommen sind. Einer nach dem anderen. Uitonze kam als erster, gefolgt von Uvera. Schema als letzter. 4. Die Höhle befindet sich oben am Hügel, der zugleich eine Insel ist. Diese liegt mitten in einem See, dessen ganzen Umfang man vom Gipfel aus sehen kann. 5. Würde ein Fremder in Iwaku auftauchen, so käme er nicht umhin, sich ein paar unnütze Fragen zu stellen. Er würde darüber nachdenken, ob ein Haufen Steine nur dadurch, dass er einen Menschen beherbergt, zu einem Haus wird. Er würde nicht verstehen, warum die drei immer zu stumm bleiben und sich in ihren Unterschlüpfen verkriechen, solange die Sonne noch nicht hinter dem Horizont verschwunden ist. Er wäre erstaunt, dass es auf der Insel keine Spuren eines Weges oder eines Hafens gibt, so als stände es außer Frage, herzukommen oder wegzugehen. Überrascht würde der Eindringling bemerken, dass man, um in die drei Erdanhäufungen zu gelangen, mit den Füßen voranrutschen muss, wie eine rückwärts kriechende Schlange. Zuletzt würde der Störenfried sich vorstellen, dass Uvitonze, Uvera und Schema auf der Flucht sind und dass die Häuser von Ibaku wie Gräber aussehen, damit sie, so seine Vermutung, keine Aufmerksamkeit erregen, weshalb auch nie ein Feuer brennt und die drei Bewohner auf einem Schweigen, einer Gleichgültigkeit und einer Magerkeit beharren, die aus ihnen lebende Abstraktionen machen. Stolz auf seine Analyse würde sich der Fremde ohne jede Vorwarnung davonmachen, wie er gekommen ist. 6. Lieber Neugieriger, wenn du es genauso eilig hast wie dieser Fremde, kannst du dich ihm jetzt anschließen und dich auch davon machen. Es ist der beste Moment dazu, denn nach diesen Zeilen wird es dir nicht mehr möglich sein, so leicht fortzugehen, wie du es jetzt noch kannst. 2. Heute ebenso wie gestern und vorgestern kriechen Uvitonze, Uvera und Schema bei Einbruch der Nacht aus ihren Löchern, um gemeinsam und schweigend zu wachen. Vom Eingang der Höhle aus beobachtet sie Nico, der selbst wiederum unter der Aufsicht der Affen steht. Laut einer Regel, die niemand zu rechtfertigen sucht, müssen die Steinhaufen, unter denen die drei leben, für Häuser gehalten werden. Vor allem darf man nicht an die Hügel denken, die die frischen Gräber markieren. Man muss das Ganze als ein Dorf betrachten, dessen Name Ibaku in Nikos Geist und nirgends sonst besteht. 3. Nico hat gesehen, wie die drei anderen, die außer den Affen hier leben, angekommen sind. Einer nach dem anderen. Uvitonze kam als erster, gefolgt von Uvera. Schema als letzter. 4. Die Höhle befindet sich oben am Hügel, der zugleich eine Insel ist. Diese liegt mitten in einem See, dessen ganzen Umfang man vom Gipfel aus sehen kann. 5. Würde ein Fremder in Ibaku auftauchen, so käme er nicht umhin, sich ein paar unnütze Fragen zu stellen. Er würde darüber nachdenken, ob ein Haufen Steine nur dadurch, dass er einen Menschen beherbergt, zu einem Haus wird. Er würde nicht verstehen, warum die drei immer zu stumm bleiben und sich in ihren Unterschlüpfen verkriechen, solange die Sonne noch nicht hinter dem Horizont verschwunden ist. Er wäre erstaunt, dass es auf der Insel keine Spuren eines Weges oder eines Hafens gibt, so als stände es außer Frage, herzukommen oder wegzugehen. Überrascht würde der Eindringling bemerken, dass man, um in die drei Erdanhäufungen zu gelangen, mit den Füßen voranrutschen muss, wie eine rückwärts kriechende Schlange. Zuletzt würde der Störenfried sich vorstellen, dass Uvitonze, Uvera und Schema auf der Flucht sind und dass die Häuser von Ibaku wie Gräber aussehen, damit sie, so seine Vermutung, keine Aufmerksamkeit erregen, weshalb auch nie ein Feuer brennt und die drei Bewohner auf einem Schweigen, einer Gleichgültigkeit und einer Magerkeit beharren, die aus ihnen lebende Abstraktionen machen. Stolz auf seine Analyse würde sich der Fremde ohne jede Vorwarnung davonmachen, wie er gekommen ist. 6. Lieber Neugieriger, wenn du es genauso eilig hast wie dieser Fremde, kannst du dich ihm jetzt anschließen und dich auch davon machen. Es ist der beste Moment dazu, denn nach diesen Zeilen wird es dir nicht mehr möglich sein, so leicht fortzugehen, wie du es jetzt noch kannst. In ihrer Erinnerung ist sie an jenem Morgen allein. Bevor sie nach ihrer Schultasche greift, schaut sie nach, ob sie wirklich alles dabei hat. Fast hätte sie die Unterlagen zu dem Referat vergessen, das sie für das Seminar Strategisches Marketing vorbereitet hat. Zum Glück kontrolliert sie immer noch alles, bevor sie aus dem Haus geht. Wie kann es sein, dass sich eine unbeabsichtigte Bewegung in diesen automatisierten Ablauf schleicht? In dem Augenblick, als sie im Weggehen das Radio ausschalten will, stellt sie die Lautstärke, die sie eigentlich bis zum Endklick herunterdrehen wollte, hoch. So unglaublich es scheinen mag, die Tatsache, dass sie das Radio lauter gestellt statt ausgeschaltet hat, erklärt, warum sie heute hier ist. Diese Handbewegung hat alles andere ausgelöst. Präzise erinnert sie sich an die Brutalität, mit der der Ton hervorgebrochen ist. Sie fragt sich, ob es möglich ist, dass ihr dieser Ton seit jenem Tag, den sie in Gedanken bereist, nie aus dem Ohr gegangen ist. Wohin geht der eben gehörte Ton? Wohin gehen die Worte, nachdem man sie gehört hat? An jenem Morgen brüllte das Radio ihr zu, dass in einem Land, dessen bloße Erwähnung sie vor Angst erstarren ließ, die Zahl der Inhaftierten so hoch war, dass es beim aktuellen Tempo der Verurteilungen 2 oder 3 Jahrhunderte brauchen würde, um den Fall jedes einzelnen Häftlings zu untersuchen. Der Journalist, leiser jetzt, weil sie die Lautstärke heruntergedreht hatte, nannte den Prozentsatz der Verhafteten im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Landes. Es ging um ihr Geburtsland. Lange starrte sie auf den kleinen Radiowecker und ihr Blick schien auf einen Freund gerichtet, der sie auf die schändlichste Weise verraten hatte. Bis heute hatte sie es geschafft, sich vor dem einzigen Wort, das ihr unerträglich war, zu schützen, wann immer es ausgesprochen wurde. Dem Namen jenes Landes, in dem sie geboren war, und sie begriff nicht, warum sie versagt hatte. Sie schaltete das Gerät endlich aus und ging. Aber dieser Teil der Nachrichten, der sich eben auf sie gestürzt hatte wie ein Verbrecher auf sein Opfer, ließ sie nicht mehr los. 17. In der Welt, zu der Nico sich glücklich schätzte, den Eingang gefunden zu haben, gab es kein Licht. Das Leben darin äußerte sich in Vibrationen, welche 3 unterschiedliche Zustände bestimmten: Ruhe, Aktivität und Meditation. Die Wesen, die hier lebten, hatten die Form von Blasen, die von einem Zustand zum anderen schwebten, in einer sich spontan ausbalancierenden Verteilung. Auf diese Art fühlte sich jeder zu jeder Zeit wohl. Es gefiel Nico, sich für eine dieser Blasen zu halten. Nichts ist angenehmer, als eines der Elemente in einer Welt zu sein, die man selbst erfunden hat, sagte er sich oft. Hatte er sich dazu entschlossen, in dieser Höhle Schutz zu suchen, um vor jenen zu fliehen, denen seine Träumereien unheimlich waren, und um voll und ganz in seinem eigenen Kopf zu leben? 18. Wenn Nico die Spekulationen über seine Anwesenheit hier hören würde, wäre ihm das sicher peinlich. Vielleicht würde er sogar wütend werden. Was denn, würde er denken, seht ihr nicht den wahren Grund für meinen Rückzug? Muss ich mir die Brust aufreißen, damit ans Licht kommt, was mich bis hierher getrieben hat? Riecht ihr nicht den Geruch, der mich anklagt? Spürt ihr nicht den Schmerz, den ich atme? Um all dem Ausdruck zu verleihen, würde er auf seine ganz eigene Art lachen. Er würde lachen, ohne dass es sich auf seinem Gesicht spiegelte. Dieses innere Lachen würde von einem glanzlosen Blick begleitet. 19. Nikos Gesicht ist wohlproportioniert, ja sogar anmutig. Trotzdem, wenn er ein breites Lächeln aufsetzt, was seit langem nicht vorgekommen ist, enthüllt er schmutzige, verkeilte, übergroße Zähne. Ein grässlicher Dämon bricht dann aus den harmonischen Zügen hervor. Nico weiß es. Deshalb verlässt sein Lächeln nicht mehr die heimliche Welt seiner Gedanken, diesen Hinterhof, in dem er die meiste Zeit verbringt. 20. Nico hatte oft gelächelt, bevor ihm klar wurde, welchen Schrecken es bei den Menschen auslöste. 21. War es dieses Lächeln, weswegen man ihn Nico den Affen nannte? 22.